Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Uncas Gemmica und ich begrüße heute den Arzt und Präsident der Ärztegesellschaft für klinische Metalltoxikologie, Thomas Bernhard Fischer. Hallo Thomas.
Hallo Uncas, grüß dich.
Schön, dass du hier bist. Wir wollen uns ja über dein Spezialgebiet unterhalten, die klinische Metalltoxikologie. Und bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dir sagen. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen?
Oh ja, das ist ja schon eine längere Geschichte. Da können wir ja schon wieder die Stunde füllen. Aber versuchen wir es mal kurz zu machen. Ich habe eigentlich eine Chirurgenausbildung angefangen und habe das dann körperlich tatsächlich nicht durchgestanden. Das war wirklich eine harte Nummer. Und bin dann in die physikalische Medizin und Rehabilitation gekommen und habe dort Krankengymnasten und Masseure kennengelernt. Und dann war dort jemand, der hatte Fußreflexzonenmassage gemacht. Und das war Ende der 80er des letzten Jahrhunderts. Und das war schon was Besonderes damals. Und er hat gesagt, ich kann an den Fußreflexzonen sehen, was die Leute haben und an welchen Organen sie krank sind. Da habe ich gedacht, okay, das wollen wir doch mal sehen. Hab dem da von den Stationen im Krankenhaus Leute runtergeholt in den Betten. Und dieser Mann war blind übrigens, ja. Und der hat an den Fußsohlen mir gesagt, an welchen Organen die Leute erkrankt sind. Und das war 100% Trefferquote. Ja? Und da habe ich gemerkt, es gibt jenseits der üblichen Medizin, ich war ja noch nicht lange vom Studium raus, es gibt jenseits der üblichen Medizin noch Dinge, von denen habe ich noch nichts gehört. Und die scheinen zu funktionieren. Und dann habe ich mich in die Reflexmedizin hineingefummelt und dann kriegt man automatisch Patienten, die mehr brauchen. Ich wollte gerade sagen, mehr wollen, aber nein, die brauchen mehr, weil sie mit der üblichen Medizin nicht zurechtkommen und die landen dann regulär bei jemanden wie mir und bei den Kollegen, die so ähnlich arbeiten. Und dann muss man sich Gedanken machen und so bin ich schon Anfang der 90er, also um es genau zu sagen, 1992 war mein erster metalltoxikologischer Fall, bin ich dann auf die Metalltoxikologie gekommen, einfach aus dem Rundblick heraus, was gibt es noch alles, was könnte diesen Patienten noch fehlen, die bei anderen Ärzten nicht weiterkommen. Und dann habe ich mich eingehend damit beschäftigt und wie das immer so ist, wenn man Erfolg hat und vielleicht gehört auch ein bisschen Anfängerglück dazu, gar keine Frage. Ich hatte halt Glück oder warum auch immer den Erfolg und dann vertieft man sich immer mehr in die Problematik und schreitet voran und voran und voran und engagiert sich und macht Patienteninformationsveranstaltungen und sieht, dass es eine Fachgesellschaft gibt, die sich nur mit einem Teilaspekt beschäftigen, aber immerhin wird dort aktiv und ja, wie das dann immer so ist vor Gericht, wenn man was Schlimmes gemacht hat, dann würde man so sagen, er ist da so reingeraten. Ja, bin ich aber nicht, sondern ich glaube schon, dass das Engagement war, für den Patienten herauszufinden, verflixt nochmal, was kann es denn noch sein? Und da kommen die Kollegen, andere, die ganz anders arbeiten und trotzdem auch Erfolg haben auf anderen Wegen oder zu anderen Ergebnissen. Und ich bin zu diesem Endresultat gekommen, dass die Metalltoxikologie, also die Wirkung von giftigen Metallen auf den menschlichen Organismus, eine Wahnsinnsrolle spielen in meiner ärztlichen Tätigkeit.
Okay. Du bist der Präsident der Ärztegesellschaft für klinische Metalltoxikologie. Vielleicht können wir das mal definieren, nochmal zum Anfang. Was bedeutet das Klinische und was wäre das ohne das Klinische?
Wir fangen mit ohne klinisch an. Ohne klinisch ist die reine Forschung. Ja? Ohne klinisch ist Tierversuch, ohne klinisch sind reine Beobachtungen, deskriptive wissenschaftliche Betrachtungen, also Beschreiben der Natur, ohne sich jetzt darum zu kümmern, was konkret macht das Metall denn eigentlich am Menschen und was lässt sich bewirken, wenn man eins gefunden hat und dieses beseitigt. Und das ist der klinische Teil. Das heißt, der tatsächlich krankmachende Aspekt wird hier berücksichtigt und wenn man den als Arzt berücksichtigt, geht es zum Schluss natürlich um Genesung, um wieder gesund werden und um das Gesundmachen und das ist der klinische Aspekt.
Okay. Welche Rolle spielen denn, so eine allgemeine Frage, die ich fast jedem hoffentlich gestellt habe in diesem Kongress, welche Rolle spielen denn Umweltgifte und insbesondere halt eben die toxischen Metalle deiner Meinung nach bei chronischen Krankheiten heutzutage?
Eine Riesenrolle, eine unfassbar große Rolle, wenn man bedenkt, dass wir in den letzten 20 Jahren eine Verdopplung der Allergien haben. Wenn wir in den letzten 24 Jahren eine Verdopplung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben, wie zum Beispiel Morbus Crohn. Wenn wir schauen, dass seit 1970, und das sind alles wissenschaftliche Untersuchungen, die ich hier zitiere, seit 1970 dreimal mehr Multiple Sklerose finden als noch eben vor 50 Jahren, wenn die autoimmunbedingte Zuckerkrankheit in den letzten 12 Jahren um 70% gestiegen ist, ich kann diese Liste unendlich fortführen, dann versteht man, dass hier irgendwo ein Problem vorliegen muss, das tatsächlich vorhanden ist und das damit zu tun haben muss, dass die Dinge sich verändern. Und ich sage einfach noch ein paar Erkrankungen, damit sich vielleicht der eine oder andere wiederfinden kann. Hashimoto-Thyreoiditis, also die Schilddrüsenerkrankung, Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, Infektanfälligkeit mit Neigung zu chronischen Infektionen, mit Viren, Bakterien wie Epstein-Barr-Virus, Zytomegalie-Virus, Borreliose, Herpesviren oder auch das ganz große Feld der chronischen Schmerzerkrankungen, das Fibromyalgie-Syndrom, das chronische Müdigkeitssyndrom als Zeichen der sekundären Mitochondriopathie. All diese Erkrankungen sind auch nach meiner Erfahrung und meiner persönlichen Praxis, die jetzt ja auch schon über 30 Jahre ausmacht, sehr, sehr stark gestiegen, also exponentiell in den letzten Jahren. Und da fragt man sich, wie kommt das eigentlich? Und dann kann man natürlich sagen, dass was heute immer mal wieder gern genommen wird, wenn man nicht so richtig weiß, wo es herkommt, ist es genetisch. Das ist es aber nicht, denn die Genetik hat sich kaum verändert. Genetik ist etwas, was sich über Jahrtausende, Jahrmillionen verändert, aber nicht so kurzfristig. Das zunehmende Lebensalter ist es auch nicht, denn unsere Patienten werden immer jünger, die wir haben im Schnitt. Und die bessere Diagnostik ist es auch nicht, denn die Zuhörer hier beim Kongress werden wahrscheinlich aus leidvoller Erfahrung hier zugeschaltet sein, um zu hören, was es noch alles gibt. Und werden sehen, die bessere Diagnostik hat ihnen auch nicht weitergeholfen und auch nicht dazu geführt, dass sie jetzt krank sind, sondern sie sind einfach kränker als sonst. Es sind zum Schluss die veränderten Umweltfaktoren. Und ich habe auch Gespräche schon gehabt mit klinisch tätigen Ärzten, Oberärzten, Chefärzten, die zum Beispiel den Anstieg von Brustkrebserkrankungen beklagen. Heißt, die brustkrebserkrankten Frauen werden immer jünger. Tumorerkrankungen habe ich gar nicht genannt eben gerade. Und wenn ich sie frage, woran liegt das, dann sagen sie eindeutig Umwelt. Ja? Eindeutig die Umweltproblematik. Und wir sind halt wahnsinnig vielen Umweltfaktoren ausgeliefert heutzutage, die in ihrer Komplexität und Gänze schon allein, was diese Frage hier oder die Antwortfrage auf diese Frage betreffen würde, den Rahmen sprengt. Aber nehmen wir nur mal Farben und Lösungsmittel, Zusatzstoffe, Nahrungsmittel, Flammenschutzmittel, Fremdmaterialien im Organismus, wie zum Beispiel Zahnfüllungsmaterial, Individual- und Flugverkehr, Kaffeekapseln. Ja, ganz trivial, Getränkedosen oder wieder speziell Kontrastmittel in der Medizin. Dann natürlich auch Medikamente, die verordnet wurden. Auf der anderen Seite die Müllverbrennung, Autoabgase oder zu Silvester die Pyrotechnik, Verunreinigung von Böden und Meeren und so weiter, Verunreinigung im Wohnungsbau, führen alle dazu, dass wir massiv belastet sind. Und es gibt das Blacksmith Institute in New York, das wirft regelmäßig Informationen darüber aus, wo die schmutzigsten Orte der Welt sind, und die werden dann auch beschrieben und genannt, und bei 9 der 10 schmutzigsten Erde auf dieser Erde, schmutzigsten Orte auf dieser Erde spielen Schwermetalle eine Rolle. Also Schwermetalle, die so genannt werden, weil es so schön plakativ ist, sie müssen nicht unbedingt Schwermetalle sein, das Wort ist selbst ja auch gar nicht definiert, sondern toxische Metalle. Und diese toxischen Metalle sind halt inzwischen sehr weit verbreitet, und dazu kommt leider, oder ja gut, leider, ja in diesem Falle leider, dass die Welt eben zum Dorf geworden ist. Und das, was in China aus den Schornsteinen kommt, das kommt auch irgendwann bei uns an. Und das, was in Afrika in die Flüsse gerät oder in Brasilien über den Amazonas als Quecksilber aus der Goldminenproduktion in die Ozeane gelangt, das verteilt sich irgendwann so, dass es auch bei uns wieder auf dem Teller landet in Form von vergiftetem Fisch oder eben wie schon das Beispiel mit den Kohlekraftwerken über die Atemluft, mit dem Beispiel über die Feinstaubbelastung zum Beispiel über die Atemluft und so weiter und so weiter. Und da sind Metalle halt ein ganz wesentlicher Faktor. Einer von vielen wohlgemerkt, aber ich mache da gleich mal weiter an der Stelle, ohne dass du was fragen konntest noch, und sag mal dazu, diese Metalle sind sehr bedauerlich, weil sie chronische Belastungen machen. Darüber können wir gerne noch sprechen, in welcher Form und wie das kommt. Aber wir haben einen großen Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen Umweltschadstoffen, die wir heute kennen. Wir können die Metalle mithilfe von Bindemitteln identifizieren und aus dem Körper wieder rausholen. Das ist ein Aspekt, der Mut macht und der sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man bedenkt, dass die Umweltbelastungen, wenn sie denn toxische Relevanz erhalten, insbesondere über chronische Einwirkungen, dann sehr vielfältig sind und die Umweltbelastungen immer auch in dieser Vielfältigkeit zu Problemen führen. Das heißt, schaffen wir es, einen einzigen Faktor, der möglicherweise aus welchen Gründen auch immer sogar im Vordergrund steht, zu beseitigen, dann haben wir einen guten Weg zur Wiederherstellung der Gesundheit oder, wenn es Dauerschäden sind, die zurückbleiben, bedauerlicherweise vielleicht zumindest dafür zu sorgen, dass die Krankheit nicht fortschreitet.
Ja, ich habe ja selber 6 Jahre unter chronischer Müdigkeit gelitten und habe es geschafft, letzten Endes aufgrund von vielen ungeplanten Interventionen, also relativ chaotisch sozusagen, mich da durchzuwursteln, immer mehr zu lernen. Aber dann habe ich mal gedacht, na gut, vielleicht habe ich eine Borreliose, dann mache ich mal dies, nehme ich mal ein paar Kräuter, vielleicht habe ich ja das und so. Ne? Also wie gesagt, relativ so Shotgun-Approach, einfach in den Wald schießen und mal schauen, ob irgendwo ein Vogel runterfällt. Habe es aber dann geschafft, durch ja auch Veränderung von Lebensstilfaktoren da einfach rauszukommen und habe dann im Nachgang dann nachgemessen und geschaut. Ja, und was kam dabei raus? Schwermetallbelastung ohne Ende und in chronische Infektionen ohne Ende. Einige davon inaktiv, wie zum Beispiel Epstein-Barr, aber die waren ja irgendwann auch mal aktiv, wahrscheinlich dann eben in dieser Zeit und so weiter. Also trotz alledem geht es mir jetzt gut. Jetzt bin ich natürlich dabei, sozusagen das Ganze loszuwerden, schon seit einiger Zeit, aber jetzt auch nochmal, jetzt auch durch den Kongress natürlich nochmal richtig intensiv. Habe ich jetzt auch Lust zu, da möchte ich nächstes Jahr, möchte ich da richtig die Resultate sehen. Da freue ich mich schon auf die neuesten Laborergebnisse, aber die haben sich jetzt schon insgesamt für mich dramatisch verbessert, was so das Gesamtbild angeht, Entzündungswerte und so. Also das lohnt sich auf jeden Fall und man sieht ja dann bei diesen ganzen Krankheitsbildern, auch die du angesprochen hast, dass da auch solche Belastungen vorliegen. Also ich habe es an meinem eigenen Körper sozusagen erlebt und das ist ja für viele Menschen, denke ich mal, eigentlich eine Erleichterung. Denn wenn man ein Problem identifiziert hat, dann kann man es ja auch angehen. Das Problem ist ja nicht, ich habe ein Problem, das ist mein Problem und jetzt, das wäre die Lösung, aber ich, keine Ahnung, ich will da jetzt nicht hingehen, es ist mir zu anstrengend oder zu teuer oder so. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn ich jetzt in dem Zeitraum, wo ich krank war, eine Lösung gewusst hätte. Wenn es mir ganz klar gewesen wäre, damals, ich hatte auch eine Phase, da hatte ich sehr, sehr wenig Geld, ich war gerade nach Frankreich gegangen und alles Mögliche, mein Job ist kollabiert und dann war es für mich halt nicht möglich, zum super guten Umweltmediziner zu gehen, mal ein paar Tests zu machen und so weiter, plus ich hatte das ganze Wissen noch nicht. Was sind denn die verbreitetsten, die am meisten gefundenen toxischen Metalle und wie wirken die sich im Körper aus?
Ja, was sind die am meisten gefundenen Metalle? Am häufigsten finden wir tatsächlich die giftigsten Metalle auch. Das mag vielleicht daran liegen, dass die Patienten dann zu uns finden, wenn sie vergiftet sind oder das Gefühl haben, vergiftet zu sein. Und bei vielen ist dann auch tatsächlich der Fall. Und da würde ich aber gar nicht unbedingt so sehr gerne nach der Häufigkeit gehen, sondern vielleicht einfach mal so einzelne Metalle abarbeiten, nach ihrer metalltoxikologischen Relevanz. Ich werde das gleich mal erklären, was ich damit meine. Also nehmen wir mal das Metall, das in aller Munde ist, zumindest gedanklich und leider noch in aller Munde, in dem Munde vieler Menschen, das ist Quecksilber aus Amalgam als Beispiel. Ja? Quecksilber spielt eine ganz, ganz große Rolle bei der Herausbildung chronischer Erkrankungen durch Schwermetalle. Quecksilber wird, wenn denn Amalgamfüllungen liegen, in dampfförmiger Form in aller Regel, aber auch in Abriebform im Organismus aufgenommen. Das heißt, es dampft in die Schleimhäute hinein und kann auf diesem Wege tatsächlich ins Gehirn vordringen. Es wird aber auch verschluckt und kann dort im Darm dann sehr viel Unheil anrichten, indem die Darmschleimhaut geschädigt wird und die gesunde Bakterienflora ruiniert wird. Und dann gibt es eine Kettenreaktion, die sich dann entfalten kann, die weitreichende Folgen hat. Aber Aluminium ist also auch sehr, sehr neurotoxisch, also nervengiftig, möglicherweise auch deswegen ganz besonders, weil es eben über den Mund-Rachenraum direkt über die Schädelbasis ins Gehirn vordringen kann und dort seine schädigende Wirkung entfalten kann.
So, du hast jetzt gerade Aluminium gesagt, meintest du jetzt nicht
Entschuldigung, Quecksilber. Quecksilber, ja. Das ist ganz lieb, dass du mich da korrigierst. Das führt dann zu Irritationen bei den Zuhörern. Wir reden immer noch über Quecksilber, ja? Dankeschön. Quecksilber kommt in Dampfwärme vom Zentralnervensystem und es wirkt insgesamt sehr nervenschädigend. Darüber gibt es auch ganz fantastisch plakative Laboruntersuchungen, die zeigen, wie so eine Nervenzelle, wie ein Neuron sich zurückzieht, wenn mit Quecksilberlösung dort herangegangen wird. Also Quecksilber ist tatsächlich ein sehr, sehr giftiges Element. Aber auf der anderen Seite, und deswegen meinte ich so die metalltoxikologische Dynamik, die da drin steckt, auch mit anreißen zu wollen, auf der anderen Seite ist es gar nicht so wahnsinnig schwer, Quecksilber aus dem Körper zu eliminieren. Es ist sehr giftig, aber emittiert nicht so sehr wie andere Metalle, auf die gleich kommen noch, die körpereigenen Metalle. Und darauf beruht unter anderem eine Giftwirkung, dass die potenziell toxischen Elemente, also die Metalle, die Giftwirkung entfalten können, die guten Elemente, die wir brauchen im Körper, die essentiellen Elemente von ihren Wirkorten verdrängen. Denn die allermeisten Elemente, die wir in unserem Körper haben, wirken über die enzymatischen Systeme als Kofaktoren der enzymatischen Systeme. Soll heißen, alle unsere biochemischen Prozesse und unser ganzer Körper ist Biochemie, das sind Trilliarden Reaktionen, die da ablaufen innerhalb eines Tages. Diese Prozesse werden mithilfe der guten Elemente, wie zum Beispiel Zink, Selen und was alle kennen, Magnesium, Kalium vielleicht auch noch, ist bekannt, durch diese Elemente gesteuert und beeinflusst. Und wenn die guten Elemente dann verdrängt werden von ihren Wirkorten, dann funktioniert die Biochemie nicht mehr, wie sie soll, und dann kann es zu krankmachenden Prozessen kommen.
Und ist es nicht so, dass Quecksilber auch Selen verdrängt? Du hast gerade gesagt, das passiert jetzt beim Quecksilber nicht so sehr.
Ja, das passiert auch. Natürlich verdrängt Quecksilber auch Selen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass Quecksilber relativ gut zu eliminieren geht. Es eliminiert sich relativ gut selbst, wenn man zum Beispiel einen Patienten sieht, der für 20 Jahre Amalgamfüllung im Mund hatte. Und jetzt schwer krank in die Praxis kommt, leidet unter einer sekundären Mitochondriopathie mit allen möglichen Erscheinungen, die da dranhängen können, die wir jetzt nicht aufzählen wollen, vielleicht ist das eine andere Frage. Wenn wir diesen Patienten jetzt einer Testung unterziehen, mithilfe eines Ausleitungstests, dann finden wir gar nicht mehr so wahnsinnig viel Quecksilber wie bei jemandem, der noch Amalgamfüllung im Mund hat. Wir finden aber stattdessen Blei und Cadmium. Das ist eine schöne Überleitung zu diesen beiden Metallen, die gar nicht so im Blickwinkel der Allgemeinheit stehen, aber sehr wohl extrem giftig sind. Cadmium ist also sehr kanzerogen, das heißt krebserregend. Blei wiederum verdrängt Calcium aus der Knochenstruktur und wird stattdessen dort abgelagert und eingelagert und kann auf diesem Wege sich auf der einen Seite über Jahrzehnte anreichern und auch über Jahrzehnte dann, wenn wir in eine katabole Lebenssituation kommen, das heißt, wenn sich Gewebe wieder abbaut bei uns, das geht ab spätestens dem 30. Lebensjahr los, dann wieder sukzessive freigesetzt werden. Und dann entfalten sich schädigende Wirkungen, die nicht so vordergründig im Raum stehen, aber gleichwohl sehr, sehr gravierend sind. Auch deswegen, weil, wenn man sich vorstellt, dass Blei in der Knochensubstanz verankert ist oder abgelagert ist, dieses auch sehr schwer aus dem Organismus zu beseitigen ist.
Ja? Ja, vor allem, wenn dann noch Entgiftungsstörungen da sind, bestimmte Polymorphismen, die Organe vielleicht nicht so mitspielen, die Ernährung und die ganze Darm und Leaky Gut und Entzündung und so weiter. Ja. Das heißt, da kommt das Blei Stück für Stück wieder aus den Knochen raus, aber geht nirgendwo hin. Das heißt, man vergiftet sich sozusagen im Blut, im Bindegewebe.
Man rückvergiftet sich permanent. Ja, das Blei, während Quecksilber ja dampfförmig auch besonders giftig ist und auch in dampfförmiger Form auch den Körper durchaus wieder verlassen kann, ist das bei Blei super schwierig. Und deswegen sind diese chronisch kranken Patienten, nehmen wir nur mal einen Aspekt, Fibromyalgie-Syndrom, also wo wirklich überall die Knochen wehtun und keiner kann was finden, insofern schwer betroffen, als es auch einen erheblichen Zeitraum erfordert, bis sie wieder ins Leben zurückkehren können, in einer Lebensqualität, die den Namen verträgt oder verdient, besser gesagt.
Ist denn Blei heutzutage noch so ein Thema? Also ich meine, du und ich, also als ich ein Kind war, da war es auf jeden Fall, gab es das Benzin war noch bleihaltig, Rohre vielleicht, das ist vielleicht nicht unbedingt, wo ich gewohnt habe, aber vielleicht bei meiner Oma, da waren die Rohre noch aus Blei und so. Da hat sich natürlich schon einiges getan. Aber ist das trotzdem auch heute noch ein großes Thema?
Ja, und zwar deswegen, weil es sich angereichert hat. Also gerade bei den Menschen, die, sagen wir mal, um einen Zeitraum zu nennen, vor 1970 geboren sind. Ja, das kann natürlich auch sein, dass sie später geboren sind oder noch auf einem anderen Weg. Das möchte ich wirklich kurz beschreiben, weil das sehr wichtig ist, weil das Verständnis bei den Patienten oftmals dafür nicht da ist. Und wenn man das dann so präsentiert, dann Aha-Effekte erzeugt werden. Den würde ich gerne hier auch transportieren. Also auf der einen Seite ist es so, dass ich bei einem zu vielleicht 70-jährigen Patienten heute die Bleibelastung sehe, die er sich in den Jahren, in denen er die Abgase vom verbleiten Benzin geatmet hat, die sich in den Jahren im Körper angesammelt haben. Auf der anderen Seite haben wir eine starke, sagen wir mal besser eine ubiquitäre, heißt überall vorzufindende Bleibelastung, die minimal ist. Aber da Blei relativ leicht in den Organismus reinkommt, aber schwer wieder zu entgiften ist, kumuliert es selbst in heutigen Zeiten noch. Du sprichst das Problem der Forschung nach der spezifischen Quelle an, indem du sagst, ja, wir haben es damals aus den Abgasen vom verbleitenden Benzin gehabt, das ist richtig. Aus Bleileitungen haben wir es heute nur noch sehr, sehr selten anzutreffen. Und gleichwohl sind die Bleibelastungen so hoch wie früher oder höher aufgrund der Akkumulation. Aber
auch bei jüngeren Menschen? Das in die Richtung ging eigentlich meine Frage.
Da wollte ich gerade hin, genau. Das ist einmal bei den jüngeren Menschen, weil in der Umwelt noch genügend Blei vorhanden ist oder was heißt noch immer wieder auch freigegeben wird, im Feinstaub zum Beispiel. Und auf der anderen Seite zum Beispiel diaplazentar, also über die Versorgung im Mutterleib, Blei von der Mutter übertreten kann in das ungeborene Kind und dann kommt man schon mit einer Bleibelastung zur Welt. Warum wissen wir das? Weil wir Säuglinge untersuchen können und dort Bleibelastungen finden. Und wir objektivieren das anhand von Laborwerten. Das werden wir nachher noch kurz anreißen, denke ich mal. Aber jetzt erstmal dahingestellt so. Und diese Kinder, die dort zur Welt kommen, die können schon in frühester Kindheit dadurch Schäden davon tragen. Es kann aber auch sein, dass die als 30-jähriger Erwachsene zu mir kommen und Schäden schon aufweisen, die normalerweise nach jahrzehntelanger Einwirkung der Metalle erst vorzufinden sind. Und zwar der chronischen Einwirkung der Metalle. Darüber sprechen wir jetzt ja die ganze Zeit. Ne? Und dann kommen auf der anderen Seite die Dinge dazu, die du gerade angesprochen hast, nämlich die individuellen Gegebenheiten. Wir haben ganz viel diese genetischen Polymorphismen, 50% der Bevölkerung davon mehr oder weniger betroffen, heißt, dass die Gene für die Herstellung von Entgiftungsstoffen in unserem Körper nicht vollständig angelegt sind, mehr oder weniger nicht vollständig angelegt sind und, wie ich es gerade heute in der Sprechstunde hatte, bei jemandem überhaupt nicht angelegt sind, also einzelne Gene, ja, sogenannte Nulltypen, wenn man das genetisch untersucht, die haben dann erhebliche Metallbelastungen, die auch so stark verankert sind im Organismus, dass sie wirklich tatsächlich nur schwer wieder zu eliminieren sind. Zumal wir ja mit jeder Entgiftung, das muss man einfach immer wieder dazu sagen, auch gegen die allgemein immer noch laufende Umweltbelastung ankämpfen müssen. Das heißt, das ist so ein bisschen, so einen gewissen Teil Wind um die Ecke schaufeln. Wir müssen einfach schneller sein beim Rausholen, als es wieder neu reinkommt. Denn mit jedem Atemzug, den wir tun und mit jedem Schluck Wasser, wenn es auch nur minimalste Mengen sind, holen wir uns was rein. Und zum Schluss möchte ich noch einen Aspekt sagen. Es tut mir leid, dass ich jetzt so ununterbrochen rede zu dem Thema, aber es ist halt ein spannendes Thema, ohne dass du jetzt fragst. Man muss eben auch sagen, es wird für viele, viele einzelne Metalle werden Untergrenzen festgelegt. Das mag ja nett sein, solange nur das eine Metall auf den Organismus einwirkt. Aber wenn wir viele Metalle haben, die alle unter der Untergrenze sind, aber gleichwohl vorhanden, dann kann es zu Akkumulationseffekten kommen, die zum Schluss tatsächlich dann auch zu toxischen Auswirkungen führen und den Menschen krank machen.
Ja, das ist, möchtest du das vielleicht noch ein bisschen intensiver erklären, was da die synergetischen Effekte sind? Weil da gibt es ja ganz dramatische Zahlen sozusagen.
Ah, ob ich das noch erklären möchte? Ja, gerne. Also dieser genetische Aspekt ist einfach so, wenn wir jetzt jemand sind, der diese Anlagen mitbringt, dass die Entgiftung nicht funktioniert, dann neigen wir vermehrt zu chronischen Krankheiten, die auch tödlich sind. Man hat das untersucht, da gibt es wissenschaftliche Studien dazu, dass gehäuft Prostatakrebs auftritt, gehäuft Brustkrebs auftritt, gehäuft Magenkrebs auftritt, Bronchialkarzinom auftritt. Also Nierenzellkarzinome sind vermehrt bei diesen Menschen, die diese leichte genetische Veränderung, ist es ja nur, haben, die aber inzwischen bei den vorhandenen Umweltbelastungen sehr weitreichende Folgen hat. Warum? Weil unser Giftungssystem eigentlich ohnehin von der Natur nur dafür vorgesehen ist, die im Körper entstehenden Gifte, im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel auftretenden Gifte zu entgiften. Es ist vollkommen normal, dass unser Körper sich entgiften muss, weil im Stoffwechsel regelmäßig Endprodukte entstehen, die ausgeschieden werden müssen, teilweise auch vorher verändert werden müssen. Und wenn dort die Kapazität schon eingeschränkt ist und dann noch zusätzlich von außen Faktoren einwirken wie Schwermetalle, dann hat das krankmachende Folgen und teilweise wirklich sehr gravierende Folgen.
Okay. Meine Frage war die Synergien, zum Beispiel zwischen Blei und Quecksilber, Blei und Aluminium und so weiter. Stichwort LD1 und so weiter. Was passiert im Körper, wenn Gifte, Umweltgifte, Metalle in geringen Dosen sozusagen, die Untergrenzen noch nicht überschreiten, plötzlich im Körper zusammenkommen?
Da möchte ich gerne darauf antworten, aber ich möchte doch noch eins vorwegschicken, was vielleicht in dieser Deutlichkeit noch gar nicht klar geworden ist. Gerade wenn wir bei dem Thema sind, minimale Mengen, das ist ja immer wieder das Thema, zum Beispiel beim Zahnarzt. Ich hoffe, ich verfranz mich nicht, dann stopp mich und frag einfach dazwischen. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Beim Zahnarzt wird schnell mal gesagt, das Amalgam, das ist ja viel schlimmer, das zu entfernen, als es drin zu lassen, denn es setzt ja so minimale Mengen frei. Das ist nicht weiter schlimm, da ist das Entfernen ja schlimmer. Am besten, Sie lassen sie drin.
30 Jahre lang.
Und das zeugt von einer, bitte?
30 Jahre lang.
Ja, gut. Und das zeugt natürlich von einer ausgeprägten Unwissenheit, denn letztendlich gibt es eine Habersche Regel, das ist eine wissenschaftliche Regel, die aufgestellt wurde für sogenannte Kumulationsgifte und die besagt, dass der Einfluss einer minimalen Dosis über einen langen Zeitraum genauso schlimme Wirkungen entfalten kann wie der kurzfristige Einfluss einer hohen Dosis. Und das liegt daran, dass Schwermetalle Kumulationsgifte sind. Das heißt, sie reichern sich im Organismus an und entfalten auf diese Weise in der immer größeren Menge über immer längere Zeiträume ihre schädigende Wirkung. Das ist wissenschaftlich belegt, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Dann kommen wir zu der Frage, was machen die denn eigentlich im Organismus? Und sie schädigen den Organismus auf verschiedenste Weise, nämlich zum Beispiel durch oxidativen Stress. Ja? Und da kann man sich vorstellen, wenn man einen oxidativen Stressor am Körper hat, den der Körper noch gut entgiften kann, ist es in Ordnung. Wenn er zwei hat, wird es prekär und bei drei Stoffen wird halt die Entgiftungskapazität überschritten. Und dann kommt es zu Veränderungen an den Zellmembranen, die man Lipidperoxidation als Beispiel nennt, die also eine Art Ranzigwerden des Organismus von innen entspricht. Ja, das klingt jetzt zwar fürchterlich und grauenhaft, aber das macht dann eben auch krank, wie man sich vorstellen kann, ja. Über die Blockade der Enzymsysteme habe ich schon gesprochen, oder zumindest habe ich es angerissen. Es ist dann so, dass natürlich diese Metalle mehr oder weniger dann nicht nur in der Einzelstoffkumulation ein Problem sind, sondern eben auch in ihrer Komplexität. Und wenn sie dann zusammen auftreten, noch wesentlich ausgeprägtere Störungen machen. Vielleicht auch an der Atmungskette zum Beispiel, wo möglicherweise Eisen verdrängt wird, sowohl durch Aluminium als auch durch Quecksilber, durch Blei, all das ist möglich. Und dann kommt es zu einer schlechten Energiegewinnung mit all den Problemen, die dann hinten dran hängen. Von der Müdigkeit angefangen bis hin zu Organstörungen oder gar Krebsentstehung.
Ja, vielleicht kommen wir später noch auf die Mitochondrien. Es gibt ja so Experimente mit Mäusen, dass man den LD1 gegeben hat, Lethal Dosis, letale Dosis 1 von beispielsweise Quecksilber. Und dann gibt man die Experimente sowohl mit Aluminium als auch mit Blei, also immer im Zusammenhang mit Quecksilber. Also man gibt jeweils eine LD1, das heißt von 100 Ratten stirbt eine. So hoch ist die Dosis, also so niedrig ist die Dosis, in Anführungsstrichen, dass nur eine Ratte stirbt. Und dann gibt man eine LD1 von zum Beispiel Aluminium und dann stirbt auch eine Dosis und dann gibt man die beiden LD1en sozusagen und dann sterben alle.
Mhm. Ja. Ja.
Jetzt ist so eine Maus ein kleines Wesen. Wir schaffen das offensichtlich besser, weil sonst wären wir ja schon alle weg. Ja, muss man einfach mal sagen. Denn wir reden das sind ja nur zwei Giftstoffe. Der Körper macht also, das ist wieder Gnade. Da weiß ich nicht, haben wir einen Schutzengel auf der irgendwo sitzen, weil es ist sonst kaum erklärbar, wie es dem Körper möglich ist, diese 350.000 Umweltgifte, die wir haben, irgendwie so weit auseinanderzuhalten, dass es dann doch irgendwie relativ gut geht und wir es dann doch schaffen, irgendwie 60, 70, 80 zu werden, bevor wir dann krank werden.
Ja, wir haben halt eine unfassbare Kompensationskapazität. Das ist ja immer wieder sehr erstaunlich. Aber um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, wenn ich eine Aderverstopfung habe, eine Herzkranzader zum Beispiel, das merke ich manchmal auch erst, wenn die bereits 90% verstopft ist oder verschlossen ist durch eine Stenose, also eine Verengung. Da sieht man mal, wie viel Puffer die Natur eingebaut hat für uns alle. Aber wenn es dann doch zu viel wird, und wie du es gerade geschildert hast an den Mäusen, so ähnlich ist es bei uns auch, wenn es dann doch in der Summe zu viel wird, dann ist auch diese Kompensationskapazität am Ende angekommen und dann kommt es, wie wir Mediziner das nennen, zur Dekompensation der Systeme und dann bricht die körpereigene Regulation zusammen, ja, mehr oder weniger stark. Ja. Leider bei den chronisch Erkrankten, wenn ich das sagen darf noch, bei den chronisch Kranken durch Schwermetalle eben auch nicht so ruckartig, sondern latent, das heißt, diese Menschen werden nicht sterben daran, aber sie haben das Gefühl, sie leben auch nicht. Und das ist eigentlich wirklich schlimm. Ja? Also inwiefern ist die Lebenszeit überhaupt verkürzt dann im Endeffekt, wenn es sich um eine Mitochondriopathie handelt, das ist nicht erforscht, aber diese Menschen leben teilweise jahrzehntelang mit diesem Problem und leben sehr, sehr schlecht. Ja,
ja. Der Brunnen geht so, nur so lange zu, der Krug geht nur so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja? Das heißt, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich diese Belastung im Hintergrund hatte, davon nichts wusste, mir ging es gut, alles war gut und ich hatte sogar angefangen, nach einer Trennung oder noch vorher auf Alkohol, Zigaretten zu verzichten, war sportlich geworden plötzlich. Und dann kam aber dann halt die Trennung und dann kam noch ein Unfall dazu und spätestens nach dem Unfall war dann vorbei. Das heißt, bei mir ging es mit einem Stressfaktor sozusagen, mit einem Trauma. Erst ein psychisches, dann vor allen Dingen das physische, dann kam noch eine OP hinterher. Ging es damit los. Das heißt, so kann es auch mal sein. Das heißt, da baut sich im Hintergrund was auf, langsam, ist aber noch im unspürbaren Bereich, beziehungsweise wenn man genau reinspüren würde, dann hätte man da schon natürlich einiges, was man merken könnte, war aber bei mir nicht der Fall. Ja. Und dann kommt ein Hammerschlag, das kann ein Unfall sein, das kann alles mögliche sein, eine Infektion, irgendwas, ein Parasit, den man bekommt oder so und plötzlich ist das System sozusagen, läuft das fast über und dann kommt man in eine Spirale rein, die dann erstmal lange Zeit unaufhaltsam sozusagen ist. Ne?
Für richtig. Dann nur noch bergab. Genau, die Metapher mit dem Fass ist viel schöner als die mit dem Krug, ja. Das ist schön, dass du das sagst, dann ist es wirklich so, dass das Fass lange gefüllt werden kann und dann reicht eine einzige Problematik, die zu Überlaufen führen. Ob das jetzt eine psychische Problematik ist, eine psychische Belastung durch den Tod eines Angehörigen, durch die lange Pflege eines Angehörigen oder vielleicht durch eine familiäre Problematik, das spielt gar keine Rolle. Das Fass läuft dann über und um auf dieser psychologischen Ebene zu bleiben, dann heißt es ja, das Klinische jetzt wieder daran ist, dass die Patienten dann gesagt bekommen, ja, ist ja kein Wunder, sie waren massiv belastet, gehen Sie mal zum Psychologen und dann gehen Sie zum Psychologen, geben sich auch viel Mühe, waren 30 Mal da und es hat sich kaum was geändert, weil das Grundproblem nicht behandelt wird. Ja? Und wenn die Lawine erstmal losgetreten ist, dann läuft sie. Und dann muss man wirklich gucken, dass man von der Masse, die da den Berg runterrollt, etwas mehr beseitigt als die psychische Belastung. Das reicht eben dann meistens nicht. Das ist ein sehr schönes Beispiel, was du da bringst mit der psychischen Belastung, weil das eigentlich der Klassiker ist. Ja? Dass die Menschen sich so durchs Leben, irgendwie durchs Leben gehen und dann kommt eine Massivbelastung dazu. Das kann auch mal eine Infektion sein übrigens, ja. Um mal jetzt von der psychischen Situation wegzukommen, das kann eine einmalige Infektion sein, etwas, was andere als banal empfinden, ja, eine Durchfallerkrankung als Beispiel oder vielleicht dann doch mal etwas Schwerwiegenderes wie eine echte Virusgrippe, von der die Patienten sich dann nicht erholen. Oder um wieder was Banaleres oder scheinbar Banaleres zu nehmen oder oft Banaleres wie eine Borreliose. Die Durchseuchung in der Bevölkerung mit Borrelien ist riesengroß. Die allermeisten merken gar nichts davon. Aber die was merken, die hatten vorher schon Probleme und haben die mit sich rumgetragen, ohne es zu merken. Und da sind wir beim Thema Schwermetalle. Das können sehr häufig diese Metalle auch sein.
Ja, und dann kommt das Alter noch dazu. Also wenn sich die Belastung sozusagen im Labor, also unter der, die man im Körper hat, sozusagen aufschaukelt durch zum Beispiel immer mehr Gifte. Auf der anderen Seite geht, sagen wir mal, die eigene Lebenskurve irgendwie, sage ich jetzt mal, so von der Belastbarkeit herab. Na, dann irgendwo kommt dann, egal wo es ist, es kommt einfach der Punkt, da fällt dann auch die stärkste Eiche sozusagen.
Ja, also exakt. Das hast du toll auf den Punkt gebracht, Uncas. Das ist nämlich das, was ich auch den Patienten immer sage. Es ist die Balance zwischen Belastung und Belastbarkeit. Ja? Es spielt wirklich keine Rolle. Manche sind so belastbar und die Belastung ist höher, die kippen um. Und andere sind kaum belastbar, belasten sich aber auch intuitiv schon nicht hoch im Leben, werden dann von außen stark belastet und zack, kippen sie wieder um oder wie du sagst, die Schere geht auf und das Problem beginnt.
Ja. Und je schlechter jemand entgiftet, durch die Polymorphismen beispielsweise und natürlich auch viele andere Dinge, die ich eben schon angedeutet habe, wie Ernährung, Entzündung und so weiter, desto mehr muss er natürlich für seine Gesundheit tun, desto mehr muss er eigentlich aktiv entgiften. Ne? Weil er halt weniger Möglichkeiten hat, die Gifte überhaupt rauszubekommen. Jetzt gerne deine Meinung.
Nein, ich bin gar nicht anderer Meinung, aber das ist dann nachher irgendwann nicht mehr so einfach. Ja,
ja. Ja.
Ja, denn ich meine, du weißt es selber, ich kenne dich ja, du treibst viel Sport. Das ist ja für Menschen mit einer sekundären Mitochondriopathie, die schon ausgeprägt sind, gar nicht mehr möglich. Nee. Die sind so platt nach dem Sport, die können keinen Sport mehr machen. Und die hören dann von ihrem Arzt, ja, sie sind halt ein bisschen unbeweglich, sie müssen mal ein bisschen mehr tun, sie müssen sich trainieren. Ja, es ist so, als wenn man einem Einbeinigen sagt, pass mal auf, damit du jetzt mal besser laufen lernst, müsstest du jetzt endlich mal einen Marathon trainieren, ja. Das wird nichts, das geht einfach nicht. Und deswegen, und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, wenn diese Schadstoffe, zu denen Schwermetalle auch gehören, lang genug auf diesen Organismus getroffen sind, der eigentlich nicht dafür geschaffen ist, so viel auszuhalten, dann entwickeln viele Menschen auch eine hochgradige Chemosensitivität. Und dann wird es auch immer schwieriger. Das sind Menschen, die teilweise schon gar nicht mehr Vitamine vertragen, ja, die lange suchen müssen, bis sie Präparate finden, die sie vertragen. Das ist dann der zweite Aspekt. Das heißt, so einfach ist es nachher mit der Entgiftung auch gar nicht mehr, ja, ohne fremde Hilfe, sag ich mal. Dann sind wir beim Thema Selbsthilfe, was auch, ich habe ja viele Patientenvorträge schon gehalten und die Selbsthilfe ist, hängt bei mir ganz oben. Denn natürlich wollen alle wissen, Mensch, was kann ich denn selber machen, ne? Und da sind dann ab einem bestimmten Punkt, wenn die Schere so aufgegangen ist, wie wir es gerade beschrieben haben, die Möglichkeiten doch schon leider sehr eingeschränkt. Ja, da muss man teilweise mit sehr, sehr milden Mitteln rangehen, ganz vorsichtig anfangen, wenn man es selber machen möchte und sich da langsam reinarbeiten, was in aller Regel auch einen Riesenaufwand bedeutet. Viele haben das geschafft und viele kommen halbfertig so auch immer in der Sprechstunde und möchten einfach noch mehr haben. Aber es ist eben dann doch nicht so ganz einfach.
Ja, du hattest gerade die multiple Chemikaliensensitivität angesprochen. Da haben wir kein Interview, glaube ich, dazu. Habe ich irgendwie niemanden gefunden. Aber vielleicht können wir das noch kurz ein bisschen noch mal weiter anreißen, weil das ist dann schon ein Problem. Also das ist dann schon quasi ein fortgeschrittenes Stadium. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass dann die Menschen dann auch auf bestimmte Substanzen, die wir jetzt auch eigentlich brauchen, um zu entgiften, dann auch schon so reagieren. Ne? Abgesehen davon, dass die in kein Kaufhaus mehr rein können oder auf alles Mögliche reagieren, ständig kein Auto mehr fahren können oder bei der Kleidung unwahrscheinlich aufpassen müssen und so weiter. Ne? Also große
Spüren, Funkwellen, ist so krass, sich das anhört. Es ist so, es ist wissenschaftlich untersucht. Diese Menschen können es spüren, wenn ein Funktelefon in ihrer Nähe ist. Das ist verrückt. Ja? Und der Klassiker ist eben, das sind eben diese Menschen, die berichten, dass sie schon eigentlich bei jedem Medikament Nebenwirkungen kriegen und immer am besten alle, die draufstehen oder gravierende Nebenwirkungen, die keinen Alkohol mehr vertragen. Wenn sie nur einen kleinen Schluck trinken, dann geht es ihnen schlecht. Die bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr vertragen, die verschiedenste ärztliche Intervention hat und jedes Mal sind sie die einzigen, bei denen, so wird es jedenfalls gesagt, also es gibt mit Sicherheit mehrere, aber wenn es so selten vorkommt, so relativ auf die Masse gesehen, sind sie dann doch gefühlt zumindest die einzigen, bei denen eine Nebenwirkung auftritt, die ansonsten als extrem unwahrscheinlich gilt. Also Menschen, die hochgradig sensibel sind. Und die gute Nachricht ist, dass es wissenschaftliche Untersuchungen dazu reichlich gibt von ernstzunehmenden Wissenschaftlern, also auch universitäre Untersuchungen, die belegen, dass die Menschen sich so fühlen, wie sie sich fühlen, dass es ihnen schlecht geht, aber die keine Ursache gefunden haben. Ja? Und da muss man sagen, da ist dann auch nachher irgendwo ein Stück weit das Ende der Fahnenstange schon sehr nah. Dann wird es da super schwierig, aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Was interessiert dich noch genau zu dem Thema?
Ja, kommt man denn da wieder raus?
Jein. Also das ist sehr aufwendig und mit viel Geduld verbunden. Das ist das größte Problem daran. Das kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Es sind Patienten, die schon sich über Jahre oder gar Jahrzehnte herumschleppen mit ihren Problemen und die jetzt versuchen müssen, da irgendwie wieder rauszukommen und die aber natürlich, da es schon so lange dauert und es ihnen so schlecht geht, das möglichst schnell haben möchten. Und da ist eben das Hauptproblem die nicht vorhandene Geduld. Irgendwo haben diese Menschen auch keine Kraft mehr dazu, geduldig zu sein.
Keine Mittel mehr, weil sie schon
seit Jahrzehnten. Keine Mittel mehr, Ja, 10 Jahre lang, also wir wollen gar nicht davon reden, es wird ja immer so behauptet, ja, die Menschen geben ihr ganzes Geld dann bei Heilpraktikern aus. Das ist mitnichten der Fall. Wenn ich die Anamnesen höre von meinen Patienten, dann haben die hier was dazu bezahlt zu der Zahnversorgung und da was für eine Operation dazulegen müssen, die sie bekommen mussten. Dann haben sie dort Krankenhausauslagen gehabt für die Medikamente, was zuzahlen müssen und so weiter und so weiter. Tatsächlich sind sie dann auch gerne mal verarmt, ja, an ihrer Krankheit. Konnten dann den Beruf nicht mehr ausüben durch die fehlende Belastbarkeit. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Und global gesagt, muss man sagen, kommt man da überhaupt nur ran, indem man sehr vorsichtig verschiedene Präparate austestet, die möglicherweise fehlen, sehr vorsichtig, aber doch auf der anderen Seite wieder konsequent die Ernährung umstellt und die Darmflora beachtet, ohne dass man jetzt Bakterien in diese Patienten reingibt, die meistens auch wieder Reaktionen auslösen. Das ist also wirklich eine schwierige Geschichte, die tatsächlich sehr viel Geduld und Engagement von allen Seiten erfordert. Ich habe das eigentlich nur gebracht, weil du sagtest, was dann so daraus resultieren kann und erfragt ist. Und das ist so die Extremvariante, die wir vielleicht hier gar nicht unbedingt so vertiefen, weil es Gott sei Dank relativ selten ist. Ja,
für den Einzelnen. Ich kriege entsprechend Post und das ist wirklich wirklich einfach tragisch. Mir fällt eine Frau ein, die schrieb sowas wie, ist ihre ganze Familie durch ihre Krankheit, letzten Endes hat sie ihren Job verloren, die Familie verloren, weil man ist, wenn man schwermetall belastet ist mit Quecksilber und mit Blei, das wirkt sich auch auf den Charakter aus. Ja, das heißt, da ist man nicht unbedingt der angenehmste Mensch. Und wenn man gar keine Energie hat, weil man zum Beispiel eine Mitochondriopathie hat, ich war auch nicht der beste Daddy, muss ich sagen, weil meine Tochter war zu viel für mich. Ich war die ganze Zeit so am Limit von meiner Energieleistung, dass so ein kleines Kind war, was natürlich leben will und so. Ich konnte da nicht mit umgehen. Ja, und das ist ein Problem. Und da schreiben mir dann Leute, die haben letzten Endes alles verloren, 20 Amalgamfüllungen noch im Mund und so weiter. Ja. Die können sich also weder, also da ist erstmal klar, da ist er erstmal sozusagen, da müsste man als erstes rangehen, aber das kostet die 40.000 Euro oder sowas. Das haben die nicht. Könnte man sich allenfalls alle Zähne ziehen.
Okay. Aber wir müssen ja den Menschen, die hier zuhören, auch irgendeine Perspektive bieten. Und da kann ich dir Folgendes dazu sagen. Meine Beobachtung ist folgende. Das, was der Fluch ist bei diesen Patienten, ist auch gleichzeitig ein Stück weit oder kann gleichzeitig ein Stück weit der Segen sein. Wir gehen jetzt mal von dir weg. Du hast eine Mitochondriopathie gehabt, wie ich jetzt höre, und hast da erfolgreich einiges dagegen tun können. Das dauert mitunter auch Jahre, bis man da zu sich gefunden hat und Wege gefunden hat. Das ist gar keine Frage, wenn man nicht das große Glück hat, irgendwo an jemanden zu geraten, der sich damit auskennt. Aber wir waren stehen geblieben, was Fluch ist, kann auch gleichzeitig Segen sein. Denn diese Menschen, die von solchen Problemen betroffen sind, sind sehr sensibel. Und sehr sensible Menschen reagieren auch sehr sensibel auf medizinische, nennen wir es mal medizinische oder gut gemeinte körperliche, wie auch immer, Interventionen. Heißt auf Deutsch, bei diesen Menschen ist sehr oft viel weniger, sehr viel mehr. Soll heißen, diese Menschen können es durchaus und sollten es auch mal versuchen. Und wenn sie bei einer Stelle gescheitert sind, dann vielleicht doch noch einen zweiten Versuch machen, mit bioenergetischen Verfahren weiterzukommen. Ja? Bioenergetische Verfahren wie Bioresonanztherapie, Homöopathie. Diese Patienten reagieren sehr häufig sehr positiv auf solche sehr, sehr milden Interventionen, weil sie eben sehr reaktiv sind. Und das meine ich mit Fluch und Segen zugleich. Ich bin jetzt kein Therapeut für so etwas. Ich habe zwar eine Kinesiologie-Ausbildung, praktiziere das aber nicht, weil ich mit der Metalltoxikologie so ausgelastet bin, mit den reinen physikalisch-chemischen Analysen, die wir machen und so weiter, dass ich das nicht mache. Ich weiß aber wohl, dass es funktioniert. Ja, und wenn man da jemanden hat, der einem da weiterhelfen kann, vielleicht in Kombination mit Homöopathie, mit Bioresonanztherapie oder mit Elektroakupunktur nach voll oder was auch immer, zu wem man auch gerät in solchen Fragen, wenn derjenige Spezialist auf seinem Gebiet ist, findet er einen Zugang. Mit ein bisschen Glück, das muss man dazu sagen. Also das ist immer so in der Medizin, in der üblichen Medizin wird es nur nicht so eingestanden. Ja? Jede therapeutische Maßnahme ist irgendwo ein Stück weit auch ein Therapieversuch. Wer etwas anderes behauptet, scheint sich entweder für Gott zu halten oder keine Ahnung zu haben. Das muss man einfach mal so klar sagen. Oh Gott, das wird hier alles irgendwo im Internet stehen. Gut, aber sprechen wir es mal so aus. Ja? Jeder Therapieansatz ist ein Therapieversuch. Nicht oft genug muss es ja auch dann modifiziert werden und ein bisschen angepasst werden und so weiter und so weiter. Ja? Aber das ist schon die gute Nachricht für diese Menschen, die haben mit diesen bioenergetischen Verfahren oftmals doch viel mehr Erfolg als mit den sehr stark eingreifenden Verfahren, die anderen Menschen auch wieder gut helfen. Also im Verhältnis sehr stark eingreifen, im Verhältnis zu der Situation, die man bei einem multiple chemisch sensitiven vorfindet.
Okay, super. Das sind ja schon mal gute Neuigkeiten sozusagen. Und natürlich jemand, der beispielsweise elektrosensibel ist, der hat natürlich auch als Vorteil, dass er den Strahlen viel besser ausweichen kann oder muss. Ne?
Fluch und Segen. Ja, das ist relativ. Ne? Also ich meine, wenn man weiß, dass heute schon in Bussen WLAN überall installiert ist, ja, weicht dem mal aus, ne? Also das wird
gut, das ist ein Riesenproblem. Einfach, ne? Das ist ein Riesenproblem, aber diejenigen, die es nicht merken, die sitzen die ganze Zeit in der Mikrowelle und denken, alles ist gut und dann irgendwann Demenz. Ne? So. Und derjenige, der da ein Problem mit hat, der sucht sich jetzt vielleicht eine Hütte im Wald irgendwo. Aber das ist kein Spaß. Ist
es, ja, so es noch irgendwo Wald gibt, ne? Also
ja, ich will da auch nicht tauschen, ne? Ich bin froh, dass ich das nicht merke. Aber
das ist nicht lustig, ja. Diese Menschen sind sehr schwer betroffen. Nicht umsonst haben sich Universitäten darum gekümmert, das aufzudröseln. Was haben die eigentlich? Und es ist nichts gefunden worden. Also nichts, was man jetzt mit der üblichen Medizin greifen könnte. Ja? Das ist sehr traurig und sehr schade. Und ich hoffe und wünsche diesen Menschen, dass irgendwann da noch etwas Handfesteres kommt. Aber auf der anderen Seite, sie müssen eben auch die Belastung, die vielleicht mit den therapeutischen Maßnahmen einhergehen, dann auch aushalten können.
Ja. Na gut. Wir waren noch bei den Metallen eigentlich. Wir waren eigentlich von Blei abgekommen. Vielleicht noch ein paar Worte zu anderen Sachen. Du hattest eben auch schon mal Cadmium ein bisschen angesprochen. Quecksilber hatten wir schon. Ja, vielleicht Cadmium nochmal machen und gucken, was da noch kommt. Und dann reden wir mal so ein bisschen darüber, was man tun kann.
Ja, es ist also tatsächlich so, dass die Metalle Blei, Cadmium und Quecksilber diejenigen sind, die im Vordergrund stehen. Wenn man das mal auf die Masse der Patienten oder der Menschheit, zumindest in Mitteleuropa, betrachtet. Ja, Cadmium zum Beispiel aus Zigarettenrauch natürlich. Und da Cadmium auch sehr stark im Körper akkumuliert, das heißt sehr fest auch akkumuliert, finden wir auch bei Erwachsenen noch die Cadmiummengen, die möglicherweise in der Kindheit eingeatmet wurden über den Zigarettenrauch der kettenrauchenden Eltern. Ja, es war ja früher nicht unbedingt unüblich, auch im Auto zu rauchen. Und da waren also, das waren ja Nebelzellen teilweise, in denen dann auch die Kinder sitzen. Heute würde man sowas nicht mehr machen bei dem heutigen Bewusstsein für diese Dinge. Aber früher war das eben so. Und da ist Cadmium eben auch ein Riesenthema. Quecksilber aus Amalgam vor allen Dingen, aber auch aus Seefisch zum Beispiel. Und Blei, ja, die spezifischen Quellen gibt es. Aber es gibt ja, wie wir angesprochen haben, schon sehr viele Menschen, die grundsätzlich nicht gut entgiften, aus verschiedenen anderen Gründen vielleicht auch noch, zum Beispiel, weil sie nicht gut mit den üblichen Metallen versorgt sind. Das wäre auch nochmal ein Thema, über das man sprechen könnte. Und dann sammeln sich solche Sachen wie Blei, die eigentlich sehr geringen Mengen in der Umwelt vorhanden sind, dann auch mal an. Wieder was anderes sind Dinge, die in den Körper kommen, über anderes Zahnfüllmaterial, wie Palladium und Platin zum Beispiel in Goldlegierungen, oder Aluminium, was wirklich so weit verbreitet ist, dass wir täglich einen Input haben und Gott sei Dank aber auch wieder einen Output. Also Aluminium wird relativ gut wieder ausgeschieden vom Organismus, sonst hätten wir viel höhere Mengen, längst bei der Menge, die in der Umwelt vorhanden ist. Und da muss man noch über andere Metalle sprechen, die vielleicht auch ärztlichen Interventionen geschuldet sind, wie zum Beispiel Platin, ja, in platinhaltigen Chemotherapeutika. Oder was im Moment auch ein Riesenthema ist und ein Riesenproblem, weil es immer mehr Menschen betrifft, die Vergiftung mit Gadolinium im Kontrastmittel, im MRT-Kontrastmittel. Ja, da gibt es also individuell ganz unterschiedliche Gewichtungen und je nachdem, welchen Umweltbedingungen die Patienten ausgesetzt waren oder sind, welchen therapeutischen Maßnahmen sie unterzogen wurden, was sie bereits diaplazentar oder in der Kindheit im Organismus bekommen haben, Stichwort Kumulationsgift, sind die Wertigkeiten bei den verschiedenen Metallen individuell extrem unterschiedlich. Und da kann man so pauschal eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Also kann man viel zu sagen, wie ich es gerade versucht habe, aber pauschal ist, dass dann aufs Individuum zutrifft, das gibt es da eigentlich in dem Sinne gar nicht, sondern dann sind wir beim vielleicht nächsten Thema, was sowieso noch eine Frage von dir gewesen wäre, was kann man denn machen, um es herauszufinden, ob eine Schwermetallbelastung da ist. Und da kann man, wenn man den Verdacht hat, dass die Schwermetalle eine Rolle spielen bei der Krankheit, Bindemittel in den Organismus geben, die zugegebenermaßen chemischer Natur sind, also ist sogenannte Chelatoren. Aber diese Bindemittel haben einen Riesenvorteil. Sie binden Metalle über elektromagnetische Bindung. Das heißt, sie haben eine gewisse räumliche Struktur, eine Ladungsstruktur dabei, auch verschiedene Ladungen und eine komplexere räumliche Struktur. Und alle Metalle, die da elektromagnetisch reinpassen, lagern sich dort ein. Ja? Und das ist das Gute an diesen Bindemitteln, an diesen Chelatoren, dass es ein Prozess ist, der keinerlei Aktivität entfaltet. Die gehen also nicht jetzt wie Pac-Man durch den Organismus und versuchen, irgendwo Metalle zu schnappen. Ja? Und die Metalle vagabundieren auch nicht herum und suchen irgendwo jemanden, wo sie sich anlagern können, sondern das findet sich einfach zusammen, wenn es zusammenkommt. Und wenn man diese Stoffe, diese Chelatoren in den Organismus hineingibt, sei es jetzt oral oder als Infusion oder Injektion, dann binden sich diese beiden Dinge zusammen zu einem sogenannten Chelatkomplex. Und
ja, also als wenn man mit so einem Magnet, sage ich mal, Eisenspäne oder so durchfahren würde.
Richtig, insofern ein bisschen zu trivial beschrieben, als diese Chelatoren natürlich unterschiedliche Ladungsstrukturen haben können und insofern unterschiedlich stark die ein oder andere Metalle binden. Ja. Insofern hinkt dieser Vergleich, den ich auch immer gerne bringe, ein bisschen, aber man kann ihn trotzdem bringen und sich vorstellen, man zieht so einen Magneten über einen Tisch, auf dem Nägel von mir aus auch rostige liegen und zum Schluss hat man das da eben dran. Und dann schmeißt man das Ganze hinter sich und es ist weg. Ja? Und so ähnlich ist es, wenn man es mal so plakativ und stark verkürzt darstellen möchte, tatsächlich auch mit den Chelatoren. Und diese Chelatoren haben eben den großen Vorteil, dass sie über den Urin sehr schnell wieder ausgeschieden werden, also über die Nieren ausgeschieden werden und dann im Urin auftauchen, diese Komplexe. Und dann kann man den Urin ins Labor schicken und untersuchen, wie viel man dann findet. Und an der Stelle machen wir gleich weiter. Vorher möchte ich noch zwei weitere Vorteile nennen, dieser Chelatoren. Auf der einen Seite müssen sie eben nicht verändert werden chemisch. Die müssen nicht vom körpereigenen Entgiftungssystem verarbeitet werden, um ausgeschieden werden zu können. Und als letztes haben sie den Vorteil, dass sie auch nicht in körpereigene Stoffwechselprozesse eingreifen. Außer über den Prozess, dass sie Metalle binden. Und da sind auch ein paar sogenannte essentielle Metalle dabei. Deswegen verarmt der Körper keineswegs plötzlich an essentiellen Metallen. Auch nicht, wenn man das mehrfach wiederholt. Aber wenn man in ein Defizit hineintherapiert, einmal ist kein Mal, aber wenn man in ein Defizit hineintherapiert, ist das natürlich auch nicht so segensbringend für den Menschen, für den Organismus. Und dann muss man aufpassen. Aber vom Grundsatz her reagieren diese Metalle nicht hinein in die Stoffwechselsituation des Organismus. Und das ist der weitere letzte große Vorteil. Ja.
Ja, okay, das hast du ja gerade schon angedeutet. Das sagen viele Leute anders. Aus seiner Perspektive ist das nicht so. Also weil zum Beispiel EDTA entgiftet ja beispielsweise auch Eisen.
Absolut. Na und?
Gut,
ja, da muss man eben aufpassen. Ja, das ist eben der Punkt. Da bringst du mich an eine Stelle, die ganz wichtig zu sagen ist. Wenn man mit solchen Chelatoren arbeitet, dann muss man auch wissen, was man tut. Und das ist eben, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben in unserer Fachgesellschaft, in unserer ärztlichen Fachgesellschaft, dass wir das verbreiten und wir bieten dafür Ausbildung an. Die Kollegen werden ausgebildet und die ausgebildet werden, die wissen, worum es geht. Und die wissen zum Beispiel, dass sie die Eisenversorgung vorher überprüfen, bevor sie so eine Therapie einleiten. Und die wissen auch, dass sie die Versorgung mit anderen, mit den essentiellen Elementen überprüfen, bevor sie so eine Therapie einleiten, weil sie wissen, dass diese Bindemittel auch ein paar essentielle Metalle binden. Nun nehmen wir mal ein anderes Bindemittel. Du hattest jetzt gerade EDTA genannt. Nehmen wir DMSA. DMSA zum Beispiel bindet Selen. Ich möchte damit nicht in ein Selendefizit hineintherapieren. Ja? Nicht deswegen, weil der Patient noch defizitärer wird, sondern weil der Organismus ohnehin schon so wenig Selen zur Verfügung hat, so wenig aktiv verwertbares Selen in dem Moment, dass es natürlich für ihn auch durchaus unangenehm sein kann, wenn dann noch mehr Selen ausgeleitet wird. Die ausgeleitete Menge pro Chelator ist so unfassbar gering, dass es den Körper in keiner Weise beeinträchtigt für mittel- und längerfristig. Aber für den Moment kann man es spüren, da gehe ich wieder zurück zum Eisen. Wenn wir in einen Eisenmangel hinein therapieren, dann merken die Patienten das meist am selben Tag, indem sie sehr müde, sehr abgeschlagen sind. Und das kann teilweise auch Tage andauern. Ja, gar keine Frage. Also wenn wir jetzt hier über diese Dinge reden und ich die großen Vorteile darlege dieser Chelatoren, heißt das nicht, dass das eine einfache Sache ist, die man mal so eben im Vorbeigehen macht. Also ein paar Grundkenntnisse gehören dann schon dazu, um auf der einen Seite effektiv und auf der anderen Seite sicher diagnostizieren und therapieren zu können. Das ist gar keine Frage. Ja,
ja, okay. Also ein Auffüllen von Nährstoffen ist essentiell, bevor man sozusagen mit der Entgiftung anfängt. Auch in meinem Protokoll ist es so, dass das Schritt Nummer eins sozusagen ist, egal welche Entgiftungsmethode später kommt. Wir brauchen ja auch schon unsere Mikronährstoffe, auch die Mengenelemente, Magnesium und so weiter, um überhaupt unsere eigene Entgiftungsleistung, die wir haben, unabhängig davon, welches Potenzial wir haben, genetisch gesehen, aber um die überhaupt auf die Straße zu bringen, damit das wenigstens schon mal funktioniert. Das heißt, ein Auffüllen von allen wichtigen Mineralstoffen und Vitaminen ist eine essentielle Grundbedingung dafür, dass ich überhaupt anfange zu entgiften, und dann kann man natürlich darauf aufsetzen und dann weitere Therapien folgen lassen. Aber da die immer auch einen gewissen Preis haben, du sagst jetzt, der Preis ist nicht so hoch, aber nichtsdestotrotz möchte man auch zwischen Entgiftungsphasen oder beziehungsweise die ganze Zeit sozusagen versuchen, also nicht während einer Chelattherapie, aber drumherum quasi immer dafür zu sorgen, dass der Patient oder derjenige, der das macht, sozusagen immer optimal versorgt ist.
Ja, das hat mehrere Aspekte. Das eine ist natürlich tatsächlich das, was ich schon beschrieben habe, Defizite aufzufüllen. Dazu gehört eine Diagnostik. Auf der anderen Seite ist es so, dass die meisten Patienten, eigentlich alle, wenn man so will, mehr oder weniger stark unter einer Mitochondriopathie leiden. Das hattest du schon angesprochen. Und der Energiestoffwechsel benötigt eine derartige Vielzahl verschiedenster Substanzen, dass es selbstverständlich sinnvoll ist, die Schäden, die bereits eingetreten sind, mutmaßlich oder auch objektiviert, parallel zu bearbeiten, indem dem Organismus Angebote gemacht werden, wieder zurückzufinden zu einem normalen Stoffwechsel. Und da möchte ich ganz kurz was zu sagen, weil wir neben den genetischen Polymorphismen eine andere genetische Thematik haben, und das sind die sogenannten epigenetischen Effekte. Ja, durch Metalle können epigenetische Effekte ausgelöst werden, die grob gesagt, da möchte ich mich jetzt nicht zu sehr bis ins Detail vertiefen, weil das jetzt A zu lang wird und B zu speziell. Aber grob gesagt ist es so, dass die Natur es geschafft hat, uns Mittel mitzugeben, uns auf eine Lebenssituation einzustellen, die sich auch in der Veränderung des Stoffwechsels darlegt. Und wenn diese Stoffwechselveränderung erstmal eingetreten ist, dann ist die genetisch verankert. Epigenetisch, wie wir sagen. Ja, das ist rückbildbar, meistens in gewissem Maße, manchmal sogar vollständig, das muss man dann sehen, aber das ist etwas, was man zurückbilden kann. Aber um von dieser Nummer wieder runterzukommen, von der chronischen Schädigung zum Beispiel der mitochondrialen Funktion des Energiestoffwechsels, wo diese epigenetischen Effekte auch eine Rolle spielen können, muss man dem Körper Angebote machen, damit er davon wieder runterfindet. Und da ist dann wieder die Frage da, was ist zuerst da, das Huhn oder das Ei? Du sagst, man muss es vorher machen, kann man machen, effektiver wird man es, wenn man das beseitigt, was überhaupt dazu geführt hat, dass die epigenetischen Effekte eintreten mussten. Aber kann man beides machen. Zum Schluss muss man es machen. Da bin ich ganz deiner Meinung, wobei eben dann die Ausgewogenheit wieder eine Rolle spielt. Du hast dich damit beschäftigt und weißt möglicherweise das noch ein bisschen besser als ich, wie das ausgewogen dann ganz konkret sein muss bei der Herstellung dieser Präparate zum Beispiel oder bei der Entwicklung solcher Präparate. Aber ich weiß und aus Erfahrung, ich habe da so meine Präparate, die ich favorisiere, weil ich aus Erfahrung weiß, dass sie diese epigenetischen Effekte helfen können, zurückzubilden. Ja, das ist der Punkt. Also ganz sicher. Aber um es noch einmal auf einen anderen Punkt zu bringen, nicht wegen der Chelatoren, Uncas, ja? Nicht wegen der Chelatoren. Die Chelatoren nehmen so wenig Mineralstoffe und Spurenelemente mit im Verhältnis zu den giftigen Elementen, dass es nicht ins Gewicht fällt. Es sei denn, wie gesagt, man hat Mangelerscheinungen, die müssen behoben werden, gar keine Frage. Also das ist das sowohl als auch, unter den genannten Aspekten, ja, mit einem gewissen Feintuning, gar keine Frage, aber nicht unbedingt wegen der Chelatoren. Ja.
Okay, gut. Da spielt ja noch rein, dass dann beispielsweise, wir hatten eben das schon so angedeutet, die Antagonismen Selen und Quecksilber, Zink und Aluminium.
Ach, Zink, Aluminium, Zink und Blei, Eisen, Zink und Blei. Och du, da kannst du Bögen spannen. Da habe ich Folien gesehen von anderen Referenten. Da wird dir schwindelig zum Schluss. Und man muss wirklich dann sagen, man kann sich mit Einzelaspekten befassen, aber zum Schluss greift eins ins andere und das Ganze muss auch in seiner Komplexität betrachtet und beachtet werden. Gar keine Frage, auch wenn wir einzelne Metalle da rausgreifen. Ja? Nimm nur mal diese triviale Situation, die du schon angeschnitten hast. Es ist ein latenter Eisenmangel vorhanden. Es ist ein richtig schlimmer Eisenmangel mit einer verminderten Bildung der roten Blutkörperchen, also einer Eisenmangelanämie, dann wird sie in aller Regel erkannt. Aber es gibt eine wahnsinnige Menge an Patienten mit chronisch latentem Eisenmangel, die das gar nicht wissen, auch weil die Laborwerte behaupten, es wäre alles normal. Und bei diesen Patienten ist dann so, dass der Körper, das ist also tatsächlich auch, kann ich nicht oft genug sagen, nicht meine Idee, sondern wissenschaftlicher Datenfakt, dass der Organismus dann die Rezeptoren im Darm für die Aufnahme, die Poren, wenn man so will, öffnet für Metalle und wenn dann nicht genügend Eisen nachgeliefert wird, und das ist in aller Regel nicht der Fall, dann können Blei, Cadmium und Quecksilber noch leichter die Darmbarriere durchdringen und in den Organismus eindringen. Also das ist ein Wechselspiel, das in seiner Komplexität tagesfüllende Erörterungen möglich machen könnte, wenn man denn wollte. Ja, aber das ist wichtig, dass du es angesprochen hast, damit man das auch versteht, dass eins ins andere greift. Ja? Es wird ja dann schnell Polypragmasie unterstellt. Ne? Das heißt also, das ist also so eine Art Schimpfwort wie, ja, man macht alles gleichzeitig und was hat denn jetzt geholfen? Ja, alles gleichzeitig.
Alles gleichzeitig, ja? Genau.
Das nennt man in der modernen Medizin das multifaktorielle Ursachengefüge bearbeiten. Ja? Und das muss man eben auch in seiner Komplexität tun. Viele Menschen haben Glück. Ich habe so ein Glück auch gehabt als Anfänger in der Metalltoxikologie. Ich habe eine Patientin entgiftet von Quecksilber, die dann wieder schwanger werden konnte und ihr Hypophysenadenom zurückging, ohne dass ich irgendetwas sonst getan hätte. Das würde ich heute so gar nicht mehr machen. Vielleicht würde es heute auch gar nicht mehr funktionieren. Das war 1992, das ist lange her. Ja? Also ich wollte sagen, man kann viel Glück haben, wenn man eindimensional rangeht. Dieses Glück gibt es immer wieder. Aber wenn die Probleme komplexer sind, dann muss man sie auch komplex angehen. So einfach ist das. Ja. Und so kompliziert.
Ja, ist auch mein Ansatz. Ich habe jenseits von diesem bekannten Fassmodell, ich habe noch ein anderes Modell entwickelt, will ich jetzt nicht weiter ausführen, das ist das Dampfschiffmodell. Und nur die absolute Abkürzung davon, jeder hat ein unterschiedliches Schiff und wenn man jetzt einmal sozusagen das Schiff untergegangen ist und man versucht, das hochzubringen und man nimmt nur eine einzelne Stütze, ja, zum Beispiel eine einzelne Therapie, von mir aus, weiß ich nicht, ich setze jetzt auf DMPS oder ich setze jetzt auf Zeolin oder sonst was, das einzelne Stütze, dann wird mir das Schiff auseinanderbrechen, weil ich einfach das nicht schaffe, in einer einzigen Stütze das Schiff nach oben zu bringen. Das heißt, ich brauche verschiedene Stützen. Ich muss mich gleichzeitig um Ernährung kümmern, ich muss mich um den Schlaf kümmern, ich muss mich um Bewegung kümmern, ich muss mich um Licht kümmern, ich muss mich um den Darm kümmern und so weiter und so fort. Und dann habe ich eine Chance und dann ist irgendwie die eigentliche physikalische Entgiftung ist ein Teilaspekt davon, weil man muss das einfach, ganzheitlicher sozusagen angehen. Gut, jetzt du hast es eben schon gesagt, wir haben jetzt schon unser zeitliches Budget quasi ausgeschöpft und ich habe noch gefühlt 100 Fragen für dich. Deswegen überlasse ich jetzt einfach mal dir, wie möchtest du jetzt das Ganze abschließen, worauf möchtest du noch eingehen am Ende unseres Gespräches?
Ja, wir haben schon durch deine wirklich super gut gestellten Fragen wahnsinnig viel wichtige Aspekte bearbeitet. Wenn ich jetzt in mich gehe, was würden denn die Zuhörer jetzt noch wissen wollen?
Wir haben noch nicht wirklich über Entgiftung gesprochen. Man könnte sagen, also einerseits klinisch kann man sich darüber unterhalten, man könnte sich darüber unterhalten, was kann man zu Hause machen. Wir haben noch nicht über Gifte vermeiden gesprochen, aber ich denke, da haben wir schon genug in anderen Interviews drüber gesprochen. Das können wir ausklammern. Vielleicht so in diese Richtung. Was kann man jetzt aktiv tun? Messen, vielleicht zu der Messung noch kurz. Du hast gesagt, man kann ganz gut messen, die Sachen, die Stoffe identifizieren. Aber auch da vielleicht, okay, welche Messmethoden sind gut, welche sind nicht gut? Und was heißt es, wenn man ein negatives Ergebnis hat? Heißt das dann, dass man keine Giftstoffe hat?
Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt, die Messmethoden. Vielleicht gehen wir da noch drauf ein, denn viele versuchen jetzt, vielleicht auch, wenn Sie das hier gehört haben, mal rauszufinden, wie kann ich denn das rausfinden, ob ich metallbelastet bin? Und da gibt es verschiedene Medien, in denen man es untersuchen kann. Man kann eine Haaranalyse machen. Wenn man eine Haaranalyse macht, dann findet man das, wenn die richtig gemacht wurde, man schneidet über der Wurzel 1 Zentimeter ab, also bis runter 1 Zentimeter und den Zentimeter schickt man dann weg. Das ist das, was in den letzten 4 Wochen im Organismus kursierte. Damit kann man in aller Regel feststellen, damit kann man auf jeden Fall feststellen, wenn man gerade eine Exposition hatte, eine konkrete, doch stärkere Exposition, aber man kann chronische Belastungen nicht damit feststellen. Dazu müsste man Gewebeproben nehmen. Das macht man natürlich nicht, das ist nicht praktikabel. Das hat man im Tierversuch schon zigmal gemacht, aber das ist jetzt also am Menschen nicht unbedingt sinnvoll. Was gibt es noch? Es gibt Nägel, die kann man untersuchen, das ist das gleiche wie mit den Haaren. Dann kann man Blut untersuchen. Und da muss man wissen, dass das Blut aus vielen Bestandteilen besteht, aber grob gesagt einmal aus den zellulären Bestandteilen, das heißt den Zellen, die im Blut schwimmen, das sind weiße Blutkörperchen, das sind rote Blutkörperchen, das sind die Gerinnungskörperchen, die jetzt keine Zellen sind, aber auch noch wieder Plättchen sind, und das ist die Blutflüssigkeit, wenn man so will, das Blutwasser. Und in aller Regel, man nennt das Serum, und das, was als Serumuntersuchung gemacht wird, da findet man, wenn nicht gerade eine akute Vergiftung vorliegt, nichts. Das heißt, wenn man im Blut untersuchen möchte, dann sollte man eine Vollblutuntersuchung machen. Was heißt Vollblut? Das ist das, was in den roten Blutkörperchen gefunden wird. Und das wiederum lässt einen Rückschluss darauf zu, wie es in den ungefähr letzten 120 Tagen war. Denn das ist die durchschnittliche Lebenszeit der roten Blutkörperchen. Das kann man machen, wenn man da einen positiven Wert findet. Dann hat man definitiv eine Belastung, der man immer noch ausgesetzt ist. Wenn man in Haaren was findet, weiß man noch nicht mal, ob es nicht vielleicht am Haarschampo lag oder was man sonst so benutzt. Deswegen sind Haare nun wirklich eigentlich nicht so wirklich gut geeignet. Vielleicht für Drogenscreening, darum geht es aber heute nicht, denn Drogen sind in aller Regel im Haarwaschmittel nicht enthalten. Dann hatten wir Blut, wir hatten die roten Blutkörperchen, Gewebeproben, nicht praktikabel. Und dann muss man eben diesen Kunstgriff anwenden mit den Chelatoren, mit diesen Bindemitteln, die man vorzugsweise in die Venen gibt, zumindest bei der Testung, um ein reproduzierbares Ergebnis zu bekommen. Und da haben wir in unserer Fachgesellschaft Testprozedere entwickelt, die die Reproduzierbarkeit gewährleisten. Das heißt, wenn wir eine Untersuchung machen und wir therapieren, dann wollen wir natürlich irgendwann gerne wissen, was haben wir denn geschafft? Und dann müssen wir es genauso wieder machen und wir müssen diese Testergebnisse ins Verhältnis setzen zu der individuellen Situation, in der der Patient sich befunden hat, was das Testumfeld betrifft. Das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, das würde zu weit führen, aber diese Möglichkeit haben wir. Also, haben wir in den Haaren nichts, sagt das gar nichts. Haben wir im Blutserum nichts, sagt das überhaupt sowieso überhaupt nichts. Es geht, wie gesagt, nur um chronische Belastung jetzt hier bei dieser Diskussion. Haben wir in den roten Blutkörperchen was, also im Vollblut, dann wird es schon eng. Dann haben wir im positiven Fall haben wir was gefunden, im Negativfall nicht. Und dann in der Testung mit den Bindemitteln, mit den Chelatoren, dann können wir anhand der dann gefundenen Menge in dem Testurin Rückschlüsse darauf ziehen, wie stark die Belastung tatsächlich ist oder eben auch nicht ist. Und um das auch nochmal zu sagen, was die meisten überrascht, aber eigentlich nach dem, was wir heute hier dargelegt haben, gar nicht mehr überraschen dürfte, da sind auch ganz fokussierte Einzelbelastungen eher selten. Es dominiert doch eher dann die komplexe Belastung, wobei einzelne Metalle in aller Regel hervorstechen. Ja? Das wäre so von der Herangehensweise, was man so testen kann. Und was mir noch wichtig ist zu wissen, das ist auch immer schön, ist, wir arbeiten ja gerne mit Bildern, dann wird es plakativer. Ja? Wenn wir uns jetzt vorstellen, die Metalle sind so eine Jugendbande oder Clique, die durch die Stadt geht und überall Bushaltestellen zerschlägt. Ja? Wenn wir diese fangen, und das sind die Schwermetalle dann gewesen, die Zerstörung im Körper gemacht haben, dann ist das Thema damit leider nicht erledigt. Ja? Nun ist es insofern eine schlechte Metapher, als in unserem biologischen System sehr viele Selbstregenerationsmechanismen vorhanden sind, aber selbst die können schon so stark beeinträchtigt worden sein in den Jahren, dass der Körper es tatsächlich dann nicht mehr schafft, aus eigener Kraft zu regenerieren. Und da sind wir wieder bei der Therapie der Mitochondriopathie, die in aller Regel das Resultat dabei ist. Und dann sind wir wieder bei dem, was du vorhin schon sagtest, dass wir dem Körper sehr umfangreiche Angebote machen müssen in Form von Vitalstoffen. Und das Wort vital bedeutet Leben. Ja, von Stoffen, die uns ein vernünftiges Leben gewährleisten, um den Körper wieder zurückzuführen in eine normale Situation oder ihn zumindest bei den Regenerationsversuchen, die er selbst unternimmt, zu unterstützen. Ja, das war jetzt immer mein Abschlussmonolog. Es sei denn, du hast noch eine Frage. Ich bin jetzt noch.
Ich hätte noch eine Frage. Ich hätte noch ganz viele Fragen.
Ich kann jetzt noch bis Mitternacht hier mit dir weitermachen.
Ja, ich lade dich meinen Podcast an, dann können wir uns 3 Stunden unterhalten.
Ja.
Ich würde sagen, wir lassen es dabei. Ich hätte natürlich noch mehr Fragen, aber es war so ein schöner Abschlussmonolog. Deswegen. Wir haben die Welt zur Mülldeponie gemacht. Diese Mülldeponie finden wir in uns wieder. Da kommen wir unterschiedlich gut mit klar. Das heißt aber letzten Endes nur ganz wenige schaffen es bis zum Alter von 120 Jahren völlig gesund, quasi nach hinten hinaus ohne Limit in Gesundheit zu leben, sondern irgendwo kommt der Crossover, ob jetzt mit 40, 50, 60, 70 oder 80 oder 90, und dann knickt man unter der Last der Belastungen sozusagen ein. Und das ist, wiederhole ich auch öfter mal, weil es einfach dann viele Menschen gibt, insbesondere auch Männer, die sagen, wieso, ich bin so ein starker Baum sozusagen, mich haut nichts um, doch irgendwann schon. Also das soll keine selbsterfüllende Prophezeiung sein. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, nur die Wahrscheinlichkeit steht da gegen dich sozusagen. Und deswegen möchte ich dich ermuntern, lieber Zuschauer, dich um deine Gesundheit zu kümmern und dich um das Thema Entgiftung zu kümmern, Gifte vermeiden, natürlich entsprechend gesunde Lebensstilfaktoren einzubauen, dich mit hochqualitativer Nahrung zu versorgen, mit Mikronährstoffen zu versorgen, mit nährstoffdichter Nahrung sozusagen versorgen, vielleicht ein gutes Präparat noch dazu und so weiter. Und gerne auch prophylaktisch quasi Entgiftungsmaßnahmen irgendwo ins Leben einzubauen. Ich halte das für eine Überlebenstaktik heutzutage, weil die Umwelt so stark vergiftet ist. Du hattest eben schon auch im Vorgespräch über Aluminium geredet und hast du mir so gesagt, ja, Aluminium, da ist der Zug sozusagen abgefahren, es ist so viel überall da könnte man jetzt sich noch drüber unterhalten, warum. Es ist aber so viel da, dass wir haben gar keine Chance. Also es geht zwar relativ leicht raus, aber es kommt auch so schnell wieder rein. Also es ist dann schon letzten Endes auch ein Problem, auch wenn Aluminium an sich nicht so toxisch ist. Es gibt so eine Liste, da steht es auf Platz 200 so und so viel. Aber durch die synergetischen Effekte dann natürlich dann doch wieder problematisch. Es kommt mit Glyphosat ins Gehirn und so weiter und so fort. Also schöner wäre es, das nicht zu haben. Ja, deswegen, also ist ein wichtiges Thema. Vielen Dank, Thomas, für diesen Einblick.
Sehr gerne.
Wir können uns gerne nochmal drüber unterhalten und dann noch tiefer gehen. Ich merke, da könnten wir noch wirklich noch vieles weiter ansprechen. Aber das war auf jeden Fall ein super Beitrag und ich danke dir.
Ich danke dir.
Mach's gut. Tschüss, schönen Tag.
Tschüss.